Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und nach den ganzen Interviews der letzten Wochen gibt heute unsere Expertin Desiree Wolf quasi ihr Comeback hier bei uns in der Sendung und sie hat in der Pause viel gelesen und sich zu unserem heutigen Thema inspirieren lassen. Hallo Desiree.
Hallo Malte. Ja, ich hatte letztes Jahr schon die Gelegenheit, das Buch Mind Game von Thomas Björn in Zusammenarbeit mit einem britischen, sehr anerkannten Sportjournalisten, nämlich Michael Calvin, geschrieben, zu lesen und habe da jetzt die Gelegenheit genutzt, das nochmal ganz genau durchzukämmen. Der Untertitel ist Die Geheimnisse der Gewinner im Golf. Das beleuchtet ganz, ganz verschiedene Aspekte des Golfspiels und auch der Herangehensweisen. Hat natürlich auch einen Ryder Cup-Bezug, der wird immer wieder gestreift und generell ist für uns jetzt interessant die Psyche der Golfer.
Genau, in die steigen wir heute mal etwas genauer ein. Wir fühlen ihn auf dem Zahn, Golf im Allgemeinen, aber Profigolf im Speziellen, schreibt Thomas Björn in Mindgame, sei die unbarmherzigste aller Sportarten. Und Björn begründet diese These so, er sagt, keine andere Sportart stelle derart komplexe Anforderungen an den Spieler wie eben der Golfsport. Und um diesen Anforderungen, diesen hohen Anforderungen dann auch gerecht werden zu können, braucht es neben einer starken und konstant abrufbaren Technik vor allem eins, nämlich die Psyche, eine mentale Stärke. Denn häufig, schreibt Björn, kommt man in Situationen wie diese, die er dann auch bei den Kollegen der European Tour mal geschildert hat.
When you're out on the golf course and you're playing in those situations, you are doing everything you can and you're trying to do everything right and you hit the wrong shot at the wrong time and things go wrong. So that's what happens in golf.
Passiert im Golf, ist uns allen auch schon passiert, der falsche Schlag einfach mal zur falschen Zeit angebracht und sind die besten Aussichten auf dem Platz auch schon wieder futsch. Thomas Björn, der spricht aus Erfahrung 2003 bei The Open, da ist ihm das passiert, da hat er einen möglichen Major-Sieg auf der Zielgeraden noch verspielt und bei und nach diesem Open Championship, da hat Björn dann auch bitter erfahren müssen, was Jim Flick, der langjährige Schwungtrainer von Jack Nicklaus, mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht hat. Er hat nämlich gesagt, Golf ist zu 90% ein mentaler Sport und die anderen 10%, die sind auch mental.
Das kommt direkt in die Reihe der besten Fußballer-Zitate mit rein. ist sehr überspitzt formuliert und natürlich auch total übertrieben, aber es hat durchaus auch eine wahre Komponente. Klar, Golfer brauchen körperliche Voraussetzungen, technische Voraussetzungen, die müssen wissen, wie das ganze Spiel funktioniert. Aber es ist trotzdem immer wieder zu beobachten, gerade auch wenn wir von Golfturnieren berichten und uns dann das Ganze im Real Life anschauen. Wenn du wirklich an die Spitze willst im Golfsport, musst du die Psyche unter Kontrolle haben. Und es ist tatsächlich so, dass Golf sich sehr, sehr viel zwischen den Ohren abspielt. Sprich, unser Kopf ist da sehr, sehr oft im Weg oder muss eben entsprechend eingestellt werden, um da sich eventuell verbessern zu können.
Also deshalb kann man auch sagen, wer nach dem Weg sucht, um es im Golf nach oben zu schaffen, der findet diesen Weg zwischen seinen Ohren und da entscheidet sich alles. Technik und Fitness, hast du gesagt, braucht man natürlich auch, ob man es ganz nach oben schafft, aber ist dann eben irgendwo auch eine Kopfsache und dabei kommt es laut Jim Flick vor allem auf diesen Grundsatz an, den er auch in seinen Instruction-Videos zum Beispiel beim Golf-Channel geäußert hat.
If you think too much, you're not going to play as well. Golf's a lifetime pursuit of problem solving. You've had your success, you've learned from your failures, and certainly, every player learns differently. There's a trial and error process that each of us must go through to find out what works on the golf course.
Und dieser Trial-and-Error-Prozess, von dem Jim Flick hier spricht, der ist höchst individuell, denn jeder Golfer geht auf unterschiedliche Weise mit den Anforderungen um, die das Leben als Turnierspieler mit sich bringt. Jeder löst daher auch die Probleme, die sich ihm dann in den Weg stellen können, auch anders, sei es Platzbedingungen, Druck oder was auch immer. Es führen also unterschiedliche Wege zum Ruhm. Und welche Geheimrezepte es gibt, um an die Spitze zu kommen und vor allen Dingen auch dort zu bleiben, darüber sprechen wir heute.
In dem Buch von Thomas Björn, also in dem Buch Mindgame, finden sich große Golfstars, leichtes Schwergewicht auf die europäische Szene, aber immer wieder auch mit Exkursen zu amerikanischen Spielern. Wir haben Robert Carlson, Graham McDowell, Bryson DeChambeau, hier jetzt tatsächlich ein Amerikaner, die ausführlich behandelt werden und die, das ist der große Reiz dieses Buches, die beiden, also Björn und sein Co-Autor Michael Calvin, sind einfach ganz nah an die Spieler rangekommen Und insofern gibt es da durchaus Informationen, die man vielleicht sonst nicht aus den Spielern rauskriegt. Das macht es interessant. Und da geht es dann eben darum, wie komme ich an die Spitze? Wie habe ich das von Anfang an angefangen? Wie habe ich Krisen erlebt und bewältigt? Und das ist dann sehr individuell, sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Spielern. Manche haben da gut vorausgeplant, manche haben reagieren müssen auf Krisen, also wirklich sehr unterschiedliche Behandlungen verschiedener Themen.
Und wir haben diese Beispiele aus dem Buch mal etwas gruppiert, etwas verdichtet und stellen euch die Konzepte heute mal hier bei Nur Golf vor. Wir sprechen über Wege, die vielleicht nicht immer zum Ruhm führen, aber doch zumindest dahin geführt haben, Golf langfristig auf hohem Level spielen zu können. Denn das werden wir auch im Gespräch bzw. in unserer Rekapitulation dann auch noch herausstellen. Golf ist ein Sport, den man nicht nur an nackten Zahlen und Ergebnissen messen kann und sollte, aber man tut es dann doch immer wieder. Und das ist genau der Punkt, an dem dann häufig auch Probleme anfangen können. Genau dann, wenn nämlich auf einmal diese Ergebnisse ausbleiben, wenn sich die viele und harte Trainingsarbeit am Ende dann nicht in zufriedenstellenden Resultaten auch niederschlägt. Und davon handelt unser erstes Beispiel, Robert Karlsson nämlich. Um den geht's gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen und wie ging's aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Ganz unterschiedliche Wege führen zum Ruhm im Golfsport. Das haben wir eben hier bei Nur Golf schon in unserer Einleitung festgestellt. Und alle diese Wege führen letztlich über das Mindgame. Das ist quasi der Ausgangspunkt des Weges, um an die Spitze zu kommen, aber vor allem, um dann auch dort an der Spitze zu bleiben, trotz der unausweichlichen Phasen sportlichen Misserfolgs. Und basierend auf Thomas Björns Buch Mindgame lassen sich zwei verschiedene Ansätze, das Mindgame zu stärken, erkennen. Es gibt Spieler, die ausgelöst durch eine Krise erkennen, dass ihr spielerisches Talent nicht ausreicht, um dauerhaften Erfolg zu haben. Und daher müssen sie in Sachen Mindgame einiges tun und sich da rüsten. Und es gibt Spieler, die im Vorfeld schon genau versuchen, durch akribische Arbeit und exakte Planung Problemstellen einfach auszuschließen und ihr Mindgame quasi von Beginn an auf Sieg zu programmieren. Starten wir mal mit Spielern, die nach einer Krise reagieren mussten, Desiree sich psychologische Hilfe holen mussten, um ihr Spiel wieder in den Griff zu bekommen. Und starten wir mal mit Robert Karlsson, Schwede und Urgestein auf der European Tour und einer, der in seiner Karriere ja immer wieder an Punkte gekommen ist, an denen es dann irgendwie nicht mehr so richtig zu laufen schien.
Das ist bei Karlsson kurz vor tragisch an manchen Momenten tatsächlich. Der war 95 Nummer 1 in Europa. Damals waren die Ranglisten noch ein bisschen anders. Da haben die ganz wichtigen Spieler, also Nick Faldo zum Beispiel, auf der PGA Tour gespielt. Und dann war die Sortierung ein bisschen anders, aber trotzdem war er im europäischen Golf ganz oben. Und hat im Jahr darauf, 1996 war das, wirklich in 19 Turnieren gerade mal 5 Cuts geschafft. Der beschreibt es ganz krass, dass er wirklich da stand und das Fairway war da, aber der Ball war so groß, dass er für ihn jetzt gefühlt nicht mehr draufgepasst hat. Also wirklich eine ganz, ganz eklatante Störung der Psyche und das hat ihm natürlich große Probleme bereitet. Er selbst führt es darauf zurück, dass er durch diese Weltranglisten oder beziehungsweise Golfranglisten Punkte in Europa dann auf einmal nur noch sich darauf fokussiert hat und halt Geld und Ranglistenpunkte viel, viel wichtiger waren und das ihn total verrückt gemacht hat. Und er dadurch dann die ganz falsche Einstellung und den total falschen Fokus auch letztendlich bekommen hat. Und Ende 2004 gab es dann nochmal eine Krise, da hat er die Tourkarte gerade irgendwie so gesichert, aber ging es also auch nochmal richtig rund. Robert Karlsson hat da durchaus mehrere Schicksalsschläge im Golfsport in seiner Karriere hinnehmen müssen.
Und auch wegstecken können, aber die vielleicht größte Krise seiner Karriere, die erlebte Karlsson in der Saison 2012.
Yeah, I mean, I just got into some bad habits over the year. Started to think too much about the swing and I didn't think too much about it then, but what it actually started with was I started to kind of take decisions over the ball. And then it just got longer and longer and longer, and then you never feel ready. And after a while, you just can't pull the club away because you don't feel like you kind of, I'm not ready, I don't know what to do.
Robert Karlsson erzählt hier bei Golfing World, dass seine Pre-Shot-Routine immer länger und länger wurde. Er überlegte, wohin er den Ball platzieren wollte, nicht mehr vor dem Schlag, also wenn er hinter dem Ball stand, sondern er fing erst an zu denken, wenn er schon über dem Ball stand. Problem, die Entscheidungsprozesse zogen sich und zogen sich, besonders lang bei der US Open 2012.
During the US Open, I just got standing too long over the ball. I just couldn't pull the trigger. It was impossible. I knew what I was going to do and I was just standing over the ball forever and people started booing. It's like, come on, hit it. And it was not a very nice experience.
Das Buhen der Fans, diese alles andere als schöne Erfahrung, ließ Karlsson dann eine Entscheidung treffen. Genauer gesagt, eigentlich waren es zwei Entscheidungen.
So just, it was the British Open 2012. I decided not to play after I played a couple of practice rounds, but just, no, it wasn't good enough. So I decided to kind of have a fresh start and start from the beginning and start to work with a completely new routine and just try to break the pattern that I'd created over a longer period of time.
Karlsson hat also beschlossen, den Reset-Knopf zu drücken, golferisch, aber auch darüber hinaus, denn er hatte auch erkannt, dass seine sportlichen Probleme ja letztlich auch tiefergehende Ursachen hatten. Wie hat Karlsson diesen Reset denn vollzogen? Was hat er gemacht?
Naja, jeder hat mal schlechte Resultate, das weiß man allgemein, aber Karlsson hat sich das bewusst gemacht, hat natürlich sich auch an den Kollegen Stenson, Westwood und letztendlich auch an Tiger Woods orientiert, in dem Wissen, dass natürlich praktisch jeder Golfer durch Phasen geht, wo man auch Angst davor hat, letztendlich auch sich selbst die Wahrheit einzugestehen, dass es gar nicht so richtig läuft. Und wenn man sich nicht eingesteht, dass man ein Problem hat und dass man was machen muss, ist es natürlich völlig sinnlos. Also dann wird's nicht klappen. Und er hat dann für sich selbst erkannt, dass man eine Unterstützung braucht, eine Art unterstützendes System. Das ist ja bei jedem dann auch unterschiedlich. Andere Spieler, mit denen man sich über das Problem unterhalten kann oder jemanden, mit dem man einfach nur drüber sprechen kann, dem man vertraut, der einen versteht. Das Wichtige ist einfach, sich zu öffnen und zu erkennen, ich habe ein Problem, ich muss damit jetzt aus mir selber raus und mich öffnen.
Und er hat sich geöffnet, der gute Robert Karlsson. Kollegen, anderen Golfern, wie zum Beispiel Sergio Garcia, also Menschen, die sowas auch mal durchgemacht haben, die wussten dann letztlich auch, wovon er redete. Und er hat sich aber auch Menschen außerhalb dieses ganzen Golfzirkuses geöffnet und hat mit denen ausführlich dann auch seine Probleme diskutiert, ist sie auch angegangen. Zum Beispiel an Christine Lundström war so jemand, die ihm sehr geholfen hat. Desiree, wer ist die Frau, von der Karlsson in diesem Buch von Thomas Björn dann doch sehr ausführlich berichtet?
Anne-Christine Lundström ist eine Unternehmerin und hat letztendlich selbst auch ihr Leben mal wieder in die Balance bringen müssen. Ist dann inzwischen oder zumindest zu dieser Zeit Direktorin des Reality Center in Lappland gewesen. Stenson hat also den schwedischen Weg gewählt, nämlich hoch in den Norden, hat sich nach Schwedisch-Lappland verzogen. Und die beiden haben an seiner mentalen Grundausrichtung gearbeitet. Die Idee von Anne-Christine Lundström ist letztendlich die Trennung des Problems und des Individuums. Das heißt, sie möchte das Bewusstsein, und da geht es gar nicht um Golfer, das ist völlig allgemein, das spricht ganz, ganz normale Leute, Sportler, andere Professionen an. Sie möchte das Bewusstsein bezüglich des Gewichts unserer individuellen Entscheidungen steigern. Das heißt, klar, wissen, es hilft gar nichts, wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, dadurch löst sich nichts, dann bleibt man immer in seinen Verhaltensmustern drin. Wenn man aber wirklich beschließt, dann einen anderen Weg zu gehen und seine Herangehensweise zu ändern, auch seine Grundeinstellung zu ändern und daran zu arbeiten, nicht mehr zu urteilen. Ich glaube, dieser Beurteilungsgesichtspunkt ist ein ganz wichtiger bei ihr. Dann kommt der Spaß an der ganzen Sache wieder zurück, weil einfach dann dieses alles Wegschieben auch wegfällt. Und das ist so eine ihrer Grundsätze. Und das hat Karlsson offensichtlich geholfen, sich da besser einzunorden, nachdem er 2012 da wirklich völlig am Ende war, golferisch.
Einzunorden, das passt gut, wenn man sich am Polarkreis dann aufhält und da ja quasi wie Superman in der Festung der Einsamkeit sich da irgendwo zurückgezogen hat und dann eben an seinem Problem arbeitet. Wie hat Karlsson das dann auf den Golfsport übertragen? Wie hat er das umsetzen können, diese theoretischen Ansätze von Anne-Christine Lundström?
Naja, er hat das letztendlich als Lernprozess wieder angelegt, was ich ehrlich gesagt für eine große Leistung halte, weil Karlsson war 2012 nicht mehr irgendwie 22 Jahre alt, hat es so ein bisschen wieder auf Null zurückgestellt, sein ganzes Mindgame, um bei dem Begriff zu bleiben, versucht einfach rauszufinden, wie setze ich mich in Beziehung zu dem, was um mich rum passiert. erinnert sich natürlich auch daran zurück. Seine beste Phase seiner Karriere war 2006 bis 2008. Und da sagt er von sich selbst, da haben mich äußere Dinge überhaupt nicht gestört oder beeinträchtigt. Und das ist übrigens auch, um mal einen ganz aktuell sehr berühmten Golfer zu zitieren und mit reinzubringen, das ist auch im Moment so eine Art, wie Rory McIlroy sich versucht zu positionieren. Der sagt von sich selbst auch, mein Fokus ist im Moment darauf, einfach nur der beste Spieler zu sein, der ich sein kann. Das geht auch fast schon in die Richtung. Und Robert Karlsson ist da allerdings nicht auf dem Level von Rory McIlroy dann gestartet, was McIlroy jetzt hat, sondern hat sich einfach den Ball aufs Tee draufgelegt und hat sich gesagt, okay, und selbst wenn ich jetzt einen kleinen Chip vom Tee mache, also zurück in die Anfängertage, macht es überhaupt nichts aus, wenn ich den Ball nicht treffe. Er hat sich von den ganz, ganz kleinen Erfolgserlebnissen dann wieder hochgearbeitet. Er schreibt eben von dieser Spirale, die Karlsson da durchlaufen hat. Also Björn schreibt von dieser Spirale. Und die ist dann wirklich schwierig, wenn es dann auch schlecht läuft, kommen alle Drumherum-Faktoren noch mit rein außerhalb des Golfplatzes. Und das Schlimmste ist das, was Karlsson schon ein ganz klein bisschen in dem O-Ton angedeutet hat. Wenn du einen Ball nimmst und dir sofort die Frage stellst, wie werde ich diesen Ball schlagen? Und das, was er auch gesagt hat, dann über dem Ball stehen und erstmal anfangen, Entscheidungen zu treffen. Das muss alles im Vorfeld passieren. Du musst natürlich beim Ball ansprechen, beziehungsweise in der Schlagvorbereitung musst du dir einen Gedanken machen, wie du das machst. Und wie genau ein Schlag funktioniert, das ist natürlich sowieso überhaupt nichts, was dann noch bewusst laufen sollte. Und wenn man sich aber in diese Spirale mal reinbegibt, stellt man alles in Frage und weiß auf einmal gar nicht mehr, wie es geht. Und das kommt dann zu diesen Blockaden, die sich bei Karlsson ja ganz, ganz krass geäußert haben, in dem Sinn, dass er wirklich auf der Range steht und eine Minute lang einfach den Golfschläger gar nicht bewegen kann. Martin Keimer hat auch mal gesagt, dass er es mit angeschaut hat und dass das ganz furchtbar ist, natürlich für jeden anderen Golfer auch, die dann da mitleiden. Und diese Routine, die man dann immer schlechter macht durch zu vieles Nachdenken, hat Karlsson versucht, wieder auf einen ganz einfachen Ablauf von ganz unten zurückzubringen und wieder neu aufzubauen.
Und sich dann langsam eben wieder ranzutasten an das, was er eigentlich mal konnte. Ist ein schönes Beispiel auch in dem Buch genannt worden. Das wird verglichen mit einem Dreijährigen, der Milch verschüttet und dann gar keine Milch mehr anfasst, weil er immer wieder Angst hat, dass er es wieder verschüttet. Also das ist diese Spirale dann nochmal illustriert.
Genau, da geht es aber auch um die Reaktion. Also wenn du dann dem Kind sagst, hey, das darf man nicht machen und das Kind praktisch dann die Reaktion, das zum Beispiel Erziehungsberechtigten abbekommt, wird das natürlich getriggert, dass das was Schlechtes ist und wird dann schon nervös. Und beim Golfen ist es genau dasselbe. Wenn man sich dann zu sehr selbst bestraft, weil es schlecht läuft, und dann vom Golfplatz geht und sagt, oh, ich bin so schlecht und das war alles ganz furchtbar, dann ziehst du dich immer weiter runter und dann fühlst du dich natürlich auch nicht gut, wenn du dann am nächsten Tag wieder am ersten Tee stehst.
Dann geht das Gedankenkarussell nämlich wieder los und irgendwann verselbstständigt sich das und diese innere Stimme, die man dann auch am Tee hört, die wird immer lauter und kann einen tiefer rein in die Krise hineinziehen. Wenn man nicht wie Karlsson im richtigen Moment noch eben gegensteuert und dann irgendwie, wie er es geschafft hat, mehrfach den Turnaround schafft. Diese innere Stimme, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, auch eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Beispiel, über das wir heute sprechen, Graeme McDowell. Und über dessen Mindgame sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mental Game, der Weg an die Spitze liegt zwischen den Ohren. Das ist unser Thema heute bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir eben schon über das Mental Game von Robert Karlsson gesprochen haben, schauen wir jetzt auf einen anderen Golfer, auf Graeme McDowell nämlich, und hören auf seine innere Stimme. Der hat mich berichtet, immer wieder, auch in Björns Buch hat er davon geschrieben, wie wichtig es ist, dass, was diese Stimme einem sagt, dass man das auch ja richtig für sich selbst einordnet.
Oder sogar ausblendet, ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Bei Graeme McDowell gibt es ja den, es ist natürlich völlig übertrieben, aber den entscheidenden Moment seiner Golfkarriere. Bei den US Open 2010 stand er dann letztendlich am 72. Abschlag, also am letzten Loch, am Sonntag. Und es geht um den US Open Sieg und da kommt dann diese innere Stimme. Dann hast du natürlich Pebble Beach, du hast da Meer, du hast Bäume, du hast alles Mögliche und die innere Stimme sagt dir, oh, bloß nicht das. Oder oh, wir können ja auch da und dahin spielen, aber so ein kleines Teufelchen eher. Und er sagt, dass es unglaublich schwierig ist, diese innere Stimme auszublenden und damit zu ersetzen, dass man einfach ganz klar auf den Schlag sich bezieht und sich fragt, was versuche ich mit diesem Schlag zu tun? Da geht es dann darum, ich weiß genau, das ist mein Ziel, ich weiß genau, ich will diese Flugkurve, ich mache diesen Probeschwung dafür und wenn ich dann über dem Ball stehe, und das ist jetzt immer da, wo Robert Karlsson eben dann immer noch nicht fertig war, dann soll die innere Stimme gar nichts mehr sagen. Nicht, was man nicht tun sollte oder sonst irgendwas, sondern wirklich diese innere Stimme zwar anzuerkennen, im Sinne davon, die ist nun mal da, aber man muss sie wirklich im Prinzip wegdrücken können oder auch in Mülleimer sozusagen bildlich gesprochen verfrachten können und dann gute Informationen drüber setzen. Und dann bekommst du eine Effektivität. Und das sind Profigolfer eben von uns Amateurgolfern auch überhaupt nicht unterschiedlich. Also die sind genauso anfällig für solche inneren Stimmen oder für solche Patterns, die sich dann manchmal bilden. Gerade ist das Berühmte, wenn irgendwie ein Anfängergolfer vorm Wasser steht, was eigentlich kein Problem wäre. Und der sieht nur Wasser, ist natürlich unglaublich wahrscheinlich, er schlägt rein. Und dieses Ausblenden ist so ein bisschen genau dasselbe, was auch Graeme McDowell dann durchlitten hat. Er hat es wunderbar geschafft. Er hat seine innere Stimme besiegt bei den US Open 2010 und hat dieses Major auch für sich gewonnen. Aber immer klappt es halt auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, denn in seiner Karriere ist es eben auch öfter gewesen, dass die innere Stimme ihn dann doch beeinflusst hat, ihn vielleicht auch sogar von noch größeren oder mehr Erfolgen, vielleicht zwei weiteren Majors, dann auch abgehalten hat. 2012 zum Beispiel US Open oder auch The Open, da war er ja bei beiden doch recht nah dran.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie krass, was er da beschreibt. Wir gucken uns das ja immer von außen an, aber er hat wirklich gesagt, also 2012 war er in geteilter Führung mit Jim Furyk und ist dann auf die Schlussrunde gegangen und im Laufe dieser Schlussrunde hat sich für ihn relativ bald rauskristallisiert, das ist Furyks Tag. Ich kann gar nichts machen, ich tue es mein Bestes, vielleicht werde ich Zweiter oder so. Und bei den Open danach war das eigentlich genau dasselbe. Da hat er wirklich buchstäblich, also er hat richtig gesagt, ich konnte den Namen von Adam Scott auf dem Claret Jug eingraviert sehen. Es war für ihn ganz klar, irgendwie die Luft bei mir ist raus und Adam Scott, der trifft ja alles, alles super. Er hat dann nicht aufgegeben, aber dieses A-Game und dieses ganz, ganz dringende Dranbleiben war irgendwie weg. Er hat sich so als Nebendarsteller da geführt und war irgendwie überzeugt davon, dass Adam Scott gewinnen würde. Und was ist passiert? Bei beiden Turnieren hat seine innere Stimme irgendwie versagt, beziehungsweise die große Weisheit war es dann halt doch nicht. Furyk hat es nicht mal ins Playoff geschafft und hat Webb Simpson dann letztendlich den Titel geschenkt. Da war dann G-Mac noch ganz gut im Rennen. Bei den Open ist Adam Scott komplett kollabiert auf den letzten vier Löchern. Und Ernie Els hat die Open gewonnen. Also ein ganz anderer Ausgang als der, den G-Mac für sich selbst prognostiziert hatte. Und das ist dann letztendlich ganz einfach damit abzuschließen. Um Gottes Willen, denk nicht drüber nach, wer da jetzt möglicherweise das Turnier gewinnt. Komm mal wieder zu Rory McIlroy, tu einfach dein Bestes an diesem Tag und schau, was dabei rauskommt. Das ist aber natürlich immer leicht gesagt.
Das stimmt. Und damit er das dann aber auch dauerhaft umsetzen kann, sich von dieser inneren Stimme eben nicht fehlleiten lässt, dazu hat sich G-Mac Hilfe geholt. Zwei Ratgeber, die unterstützen ihn, arbeiten mit ihm daran, mentale Disziplin zu zeigen. Einer in den USA, einer in Großbritannien. Kleine Arbeitsteilung, je nachdem, auf welchem Kontinent G-Mac gerade unterwegs ist. Und es bedarf einer Menge mentaler Disziplin, um Golf zu spielen, um professionell Golf zu spielen, um sich auf einer 5-Stunden-Runde dann nicht von der inneren Stimme aus dem Konzept bringen zu lassen. Und der eine, der ihm hilft, das ist der US-Amerikaner Brad McCabe. Was zeichnet den aus?
Brad McCabe hat den Hintergrund klinische Psychologie. Sein Spezialgebiet ist Verhaltensforschung und der arbeitet mit Sportlern aus ganz unterschiedlichen Sportarten zusammen. Also da ist Baseball mit dabei, Basketball, Martial Arts, natürlich auch Golf. Und auf seiner Website finden wir dann letztendlich seine Ansatzpunkte. Also beeinträchtigen Frustrationen oder Versagensängste, deine Performance, mangelndes Selbstbewusstsein, nicht erfüllte Erwartungen, Performanceangst. Also bei ihm geht es ganz klar um diese psychologischen Gesichtspunkte.
Und in Sachen Golf hat er natürlich auch klare Grundsätze, wie man besser wird. Und die verbreitet er unter anderem auch über seinen eigenen YouTube-Channel.
First, you've got to divorce yourself from the swing first. And that's a hard thing to do, but you have to understand that you're out there to compete. The second thing is, the reason for that is when you're practicing your swing, you're doing it in a controlled environment. And when you're competing or playing golf, you're doing it in a variable environment. So no two shots are the same. So because no two shots are the same, it's impossible for you to make the same movement. Now, the third thing that you've got to understand in this scenario is you've got to be more desire focused about the shot you want to hit versus the mechanics of how to hit it. Now, it's like shooting a basketball. If you and I were playing basketball, and we were playing one-on-one, and you got an opening, you would go to shoot. Now, would you think about mechanics there? Of course not. And you would probably do really well. Now, if you were wide open and you thought about mechanics, you'd struggle. And we see that all the time in college basketball and pro basketball. A wide open shooter struggles more than a guy who's being guarded very tightly. The reason for that is that once we get anxiety about making sure we do the right swing, it chokes down the ability of us to perform at our best.
Das finde ich, abgesehen jetzt mal vom Golfen, einen ganz, ganz interessanten Ansatzpunkt, dass er im Basketball davon spricht, dass im 101 in der Stresssituation die Erfolgsquote höher ist, als wenn du wirklich mehr Zeit hast, nachzudenken, und wenn du wirklich aus einer gewissen Distanz Zeit hast, dir zu überlegen, wie treffe ich jetzt den Korb. Das ist ein ganz weitläufiges Thema, diese Menge der Gedanken, die man sich über sein Spiel machen sollte. Und im Basketball ist das tatsächlich super anschaulich hier in dem O-Ton dargestellt. Das gefällt mir sehr gut.
Und Hand in Hand mit dieser Vorstellung von McCabe gehen auch die Ansätze des zweiten Ratgebers, den McDowell für sein Mindgame konsultiert. Der heißt Carl Morris, wohnt und praktiziert in Großbritannien und der ist gar kein Sportpsychologe.
Nee, der ist PGA-Professional und hat sich auf das sogenannte Performance-Coaching spezialisiert. Das ist ein Begriff, der ganz hip und modern ist zurzeit, aber tatsächlich auch im Kommen ist. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, noch ein Golfbuch, und diesmal zusammen mit Darren Clark. Das heißt Golf, The Mind Factor. Das ist aber auch schon ein paar Tage her, das war 2005. Und sein Ansatz ist ein ganz ähnlicher. Er findet nämlich, dass man im Golf viel zu viel Zeit zum Denken hat und dass man auch darauf Acht geben muss, keine Entscheidungen zu treffen im Zustand höchster Emotionen.
Und das können wir uns auch nochmal im Original anhören, was Carl Morris zu seinen Grundsätzen in Sachen Golf erklärt.
When you play your very best golf, is it because you were thinking more or thinking less? Well, overwhelmingly, people that report back to me, it's because you were thinking less. In the old days, everybody was out there thinking about their swinging. Now, with psychology becoming more popular, I see people out there who are thinking about the thinking, which to me is completely the wrong direction to go. The answer is, make the game more instinctive, reduce your thinking, and then actually it's about letting the body take over. That way, mind and body are working together, and then you'll become the best player that you can possibly be.
Und McDowell, Desiree, lässt sich nicht nur von den beiden helfen, er hat sich auch ein sportliches Vorbild gewählt, das für ihn auch diese Grundsätze, die er selber jetzt für sich da neu gewonnen hat, dann auch verkörpert. Und da orientiert er sich natürlich nicht an irgendwem, da orientiert er sich gleich ganz oben.
Ja, allerdings, da ist er sicher auch nicht der Einzige, der da mal unauffällig hingeguckt hat. G-Mac hat Jack Nicklaus auf der Range oft beobachtet. Das ist ja auch klar, dass man sich da ein Vorbild sucht, was höchst erfolgreich war, immer. Und hat ganz bewusst versucht nachzuvollziehen, wie er über dem Ball steht und vor allen Dingen, wie er das Ziel fokussiert. Und hat dabei herausgefunden oder festgestellt, dass Jack Nicklaus 2 Sekunden länger im Prinzip sich Zeit nimmt, das Spiel zu fokussieren oder anzusteuern, anzusprechen, als alle anderen Spieler. Und seiner Meinung nach ist es eben so, dass wenn du schneller diesen Vorgang umsetzt und dir dafür weniger Zeit nimmst, geht es dir halt eher darum, was in technischer Hinsicht passiert, und die Gefahr ist dann, dass man vergisst, was das Hauptziel ist, nämlich dieses Ziel zu treffen. Und J-Mac hat einen sehr, sehr guten Namen dafür gefunden. Ich weiß nicht, ob er ihm gehört oder von ihm direkt geprägt wurde, aber er sagt, dass er das Quality Looks nennt. Und das finde ich tatsächlich gut, weil die Körper sind sehr instinktive Maschinen, sagt er dazu sogar. Und er sagt, wenn man ihnen zielorientierte Gedanken gibt, dann schaltet sich die Athletik ein und wir reagieren dann sowieso. Wenn man sich aber die ganze Zeit nur Gedanken macht, wie mache ich das, und nicht sich darüber Gedanken macht, was möchte ich eigentlich machen, dann wird das Ganze so ein bisschen verschwommen. Und da können wir im Prinzip schon wieder zu Robert Carlson rekurrieren, weil Robert Carlson ja genau dieses Problem hatte, die ganze Zeit sich zu überlegen, oh Gott, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Also wenn du an dem Punkt bist, musst du natürlich unbedingt Reset machen. Und für G-Mac war das wirklich dann dieses Ziel fokussieren, was ihm einen sehr, sehr guten Impuls gegeben hat.
Auch da gilt, die Herangehensweisen sind unterschiedlich, aber so die Basis, die ist relativ gleich, und bei G-Mac sind es jetzt diese zielorientierten Gedanken, die er sich eben setzt, um eine Basis für seine sportlichen Leistungen zu legen. Wie setzt er das auf dem Platz um?
Das ist ganz interessant, weil letztendlich hat G-Mac seine Konzentrationsphasen mit seinen Trainern sehr genau analysiert und besprochen. Und dass der Ablauf ist letztendlich immer der, dass drumherum ist ja relativ gelöst und quatscht doch mal mit dem Caddy oder dem Flightpartner. Und dann kommt letztendlich der Switch einer, ja, das sind so 30 bis 90 Sekunden letztendlich, die diese Konzentrationsphase umfasst. Und da merkt man übrigens auch McCabes Einfluss, der auch bei Baseballspielern zu sehen ist. Bei denen kann man manchmal beobachten, dass die ja den Handschuh so auf und zu machen, bevor sie letztendlich in den Schlagstand gehen und dann eben auch in die Konzentrationsphase. Und das hat nichts mit dem Handschuh zu tun, der funktioniert ganz wunderbar, sondern ist einfach auch nur so eine Routine, das ist so ein Trigger. Die südafrikanischen Golfkollegen machen das auch oft, Els, Oosthuizen, Grace. Die nehmen die Schläger raus und machen davor noch am Handschuh rum. Ich meine, klar, der Golfer muss Handschuh aus und anziehen, aber das kann man wirklich als Triggersignal auch nehmen, dass das Anziehen des Handschuhs wirklich der Switch ist. Jetzt ist Showtime. Jetzt bin ich in the zone und jetzt fange ich dann an. Und dann ist das praktisch die komplette Routine mit der Pre-Shot-Routine, dann auch die mentale Einstellung, Zielfokussierung, der Impact und auch noch bei G-Mac, der benennt es als Post-Shot-Review. Die Einschätzung, war das jetzt gut? Wenn nicht, warum war es nicht gut? Warum war der Schlag nicht erfolgreich? Habe ich irgendwas falsch eingeschätzt oder war es technisch ein schlechter Schwung? Und dann wirklich sich, bevor man den Schläger weglegt, zu sagen, okay, mache ich jetzt nicht nochmal so, den Schläger ins Back zurück tun oder dem Caddy geben und damit ist das Ding erledigt. Move on, switch off ist der Ausdruck für ihn. Das heißt, dass er in diesen Konzentrationsphasen das versucht, das Thema komplett zu erledigen und danach dann auch nicht mehr drüber nachzudenken.
Aber ganz wichtig ist, wenn man diese Review dann hinten raus dann auch nochmal neu trifft, vielleicht nach der Runde, dass man da nicht alleine ist, dass man dann auch nochmal über das spricht, was einen bewegt. Das hat Robert Karlsson ja auch schon herausgestellt, dass ihm das sehr geholfen hat, eben mit anderen darüber zu sprechen. Und da braucht man vertraute Personen, mit denen man reden kann, die einem dann eben aus solchen Situationen auch helfen, wenn es denn eben mal nicht läuft oder die eben auch Ratschläge geben können, wie es besser laufen könnte. Man braucht ein gutes Team und da macht McDowell letztlich auch keine Ausnahme. Das ist auch für ihn eine absolut wichtige Basis.
Ja, da ist er auch ganz klar, dass das für ihn wichtig ist und dass er das auch generell für wichtig hält. Er hat eine riesen Entourage, wenn man das so möchte. Er hat seinen Schwungcoach, das ist Pete Cohen, er hat Mike Shannon fürs Putten, er hat Kevin Duffy, das ist sein Personal Trainer, dann hat er zwei Psychologen, die hatten wir ja schon angesprochen, einen Statistiker, einen Ernährungsexperten und einen Personal Assistant. Dann hat er natürlich noch einen Agenten, einen Buchhalter und einen Anwalt, weil er sagt, er hat natürlich auch überhaupt keinen Nerv, um mit dem, ich zitiere es nicht meine Wortwahl, outside the ropes shit umzugehen. Er denkt sogar darüber nach, auch noch einen Performance Manager einzustellen, der praktisch so den Überblick über das große Ganze hat. Und das macht er letztendlich oder er begründet es dahingehend, dass er sagt, der moderne Spieler kann wirklich einfach überwältigt werden durch alles, was von außen auf dich eindringt, gerade auch die Zahlenmasse. Es gibt super Plattformen für Analyse und für Daten, aber die Genauigkeit dieser Daten ist wichtig, aber die Übersetzung und die Interpretation und dann letztendlich auch die Vereinfachung dieser Informationen ist wiederum wahnsinnig schwierig. Mhm. Und da war es, als er angefangen hat, vor 20 Jahren ungefähr, war das alles noch viel einfacher. Und er sagt jetzt eben, ich würde einem jungen Spieler jetzt raten, ein Team um sich herum zu versammeln, dem er wirklich komplett vertrauen kann, um diese Daten auch zu filtern, dass er nur das bekommt, was er wirklich braucht, um besser zu werden.
Kommen wir gleich nochmal zum Thema Daten, also Kopf entlasten, nicht alles unnötig zu verkomplizieren, sondern Gedanken zu fokussieren auf das, was wichtig ist und nicht, wie Carl Morris es auch gesagt hat in seinem Zitat, das wir gehört haben, nicht über das Denken nachzudenken. Das sind ganz wichtige Grundsätze, mit denen Graham McDowell sich aus seinem zwischenzeitlichen Tief dann auch zurückgespielt hat. Der Hang, Dinge zu verkomplizieren, ist auch irgendwo das, was Oliver Fischer zum Beispiel seit Jahren hemmt. Fischer war ja als Amateur und auch als Nachwuchsgolfer zusammen mit Rory McIlroy eigentlich die große Zukunftshoffnung für den Golfsport in Europa. Aber mit fortschreitender Entwicklung konnte offenbar sein Mindgame mit dem von Rory nicht so ganz mithalten.
Ja, also Oliver Fischer ist da tatsächlich eins der Talente, die es nicht wirklich geschafft hat. Also zumindest wirklich nicht in dem Ausmaß, in dem man das ursprünglich erhofft hatte. Der war der jüngste Walker Cup-Spieler. Der hat die Cernik Faldos Junior Series hintereinander mehrmals gewonnen. Also das sind absolute Parameter für die Bewertung von vorhandenem Talent. Und mit dem Pro-Werden ist es dann komplett auseinandergegangen. Ungefähr gleicher Jahrgang wie Rory McIlroy. Und McIlroy brauchen wir, glaube ich, nicht zu erklären, was der dann alles gewonnen hat und dass er natürlich inzwischen an der Weltranglistenspitze steht und auch früher schon stand und seine Major-Siege und so weiter. Bei Fischer hat es letztendlich wirklich nur zu einem Sieg auf der European Tour gereicht, das war 2011, 2 Jahre, nachdem er tatsächlich auch die Tourkarte mal verloren hatte. Und bei ihm ist es wohl tatsächlich so, dass er als Talent auf die Pro Tour ging und irgendwie mit dem ganzen Ablauf, mit dem ganzen, was auf ihn einströmt, wie die Turniere auch ablaufen, dann letztendlich nicht zurechtgekommen ist. Und dieses Überkomplizieren hat er, ich finde es wahnsinnig krass, ehrlich gesagt, beschrieben. Also es ist uns allen klar, dass Golfer nicht in der Lage sind, Leaderboards komplett auszublenden, jedenfalls die wenigsten Golfer. Aber er hat halt es wirklich so genannt, dass wenn er jetzt in den beiden Vorrundentagen, Donnerstag, Freitag, in der Nachmittagsrunde dran war, dass er dann erstmal das Vormittags-Leaderboard gecheckt hat und dann gesehen hat, oh, da hat einer meinetwegen -6 oder -8 gespielt und dann an seinen ersten Abschlag gegangen ist, und wenn der jetzt nicht so dolle funktioniert hat, vielleicht auch, weil er schon beeindruckt war von dem, was die Vormittagssession da hingelegt hat, spielt er dann zum Beispiel einen Bogey am ersten Loch und sagt nicht, okay, jetzt bin ich 1 hinten, muss ich wieder ausgleichen, sondern empfindet es sofort als +9. Also er rechnet die -8 des Kollegen noch mit rein und ist dann natürlich am ersten Loch des Tages schon so unfassbar unter Druck, und damit konnte er offensichtlich gar nicht umgehen.
Und das reifte dann zu der Erkenntnis, dass er seinen Ansatz letztlich ändern muss. So kann man es natürlich nicht machen. Alles schon von vornherein kompliziert zu machen, so läuft's nicht. So macht man ja auch seine Psyche dann irgendwo auch kaputt. Und so hat es Fischer dann eben auch gesehen. Und er hat auch gemerkt, ich muss anders rangehen an den Golfsport. Und er hat sich bei einem der führenden britischen Sportpsychologen dann Hilfe geholt, diesen Ansatz einfach mal umzudrehen.
Ganz krass umzudrehen sogar. Er hat sich mit Chris Shembrook zusammengetan. Shembrook hat unter anderem das olympische Ruderteam der Briten betreut. Und beim Ruderteam war er da ganz, ganz krass und ganz, ganz einfach in der Aussage. Der hat denen einfach nur gesagt, er will sie ganz stupide nur dazu bringen, zu rudern. Es ist völlig egal, wie intelligent man ist. Mach jetzt einfach das Paddel ins Wasser rein und ruder. Das klingt wahnsinnig elementar, aber genau das ist es offensichtlich, was Oliver Fischer dann auch gebraucht hat, dass er von diesem Verkomplizieren wieder wegkommt. Dass man unter größtem Druck wirklich das elementarste Spiel macht, mit wenigsten Einflussfaktoren einfach nur, auch wieder so ein Sportler-Zitat, dein Ding machen. Da werden wir jetzt im Skispringen, aber das gilt fürs Golfen genauso und das gilt auch fürs Rudern. Und Fischer hat das dann golftechnisch für sich so umgesetzt in Zusammenarbeit mit Shembrook, dass er seine innere Konversation, damit meinen wir jetzt nicht die innere Stimme, die wie Teufelchen auf der rechten Schulter sitzt, sondern das Set, was er letztendlich in der Ansprache dann auch für sich wählt, auf 3 Worte zu reduzieren. Back, Hit, Stop. Das ist natürlich komplett nur die Essenz des Golfschwungs, und diese Einfachheit bringt ihm dann die Kraft und zerstreut ihn auch von allen anderen Einflüssen und macht es ihm dann möglich, genau diesen Schwung in dieser Einfachheit in einer Stresssituation reproduzieren zu können. Da musste eben Gehirn und Körper auch zusammenführen letztendlich.
Und das hat ihn dann zumindest wieder in eine etwas bessere Spur gebracht, auch wenn der durchschlagende Erfolg in Form von Turniersiegen jetzt nicht dabei war. Der Sieg aus 2011, nach wie vor sein einziger Sieg auf der European Tour, Czech Masters war das damals, 2011. Aber das haben wir ja auch schon gesagt, Resultate sind ja nicht das alles Entscheidende, sondern es kommt ja auch auf die Herangehensweise und auch den Umgang mit den eigenen Zielen und Ergebnissen an. Der Weg ist irgendwo auch das Ziel. Da kann sich Fischer bei seinem alten Kumpel McIlroy dann auch so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, auch wenn dessen Weg natürlich nun sehr dekoriert und sehr erfolgreich war. Aber der hat ja sich letztlich auch diese etwas kindlichere Herangehensweise trotzdem bewahrt.
Ja, der sagt inzwischen auch, solange ich mein Golfspiel einfach genießen kann, solange werde ich hoffentlich auch in der Lage sein, es gut zu spielen. Das rekurriert auch ein bisschen auf was Oliver Fischer noch erwähnt hatte, play as a kid, play unconsciously. Das haben nicht die beiden für sich gepachtet. Das ist was ganz, ganz oft von Trainer zu Spieler gesagt wird, weil du ganz, ganz oft in dieser Einfachheit den Weg findest, den Erfolg auch wirklich festhalten zu können und dich nicht ablenken zu lassen.
Und es gibt ja auch kleinere Erfolge für Fischer so aus den letzten Jahren, die vielleicht auch dazu beitragen können, dass er einfach weiter Spaß hat, dass er ja, Golf weiter genießen kann und vielleicht darauf aufbauen und dann auch weitere Erfolge feiert.
Ja, der hat natürlich den Totalknaller geliefert. Er hat beim Portugal Masters in Vilamoura eine 59 geschossen. Das ist die erste auf der European Tour. Und ja, da hat das offensichtlich funktioniert. Da hat er auch das Momentum total nutzen können. Er hat da das Turnier nicht gewonnen, aber er hat wirklich Birdie um Birdie gespielt, hatte sogar, wie das immer so ist bei diesen Traumrunden, die Chance auf eine 58 und hat sich da aber im Flow befunden und hat das da wirklich durchgezogen. Wie gesagt, da ging es ja auch gar nicht um den Turniersieg, da ging es um die 59 und damals kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, da war auch auf Social Media die Hölle los, weil ihm natürlich x Spieler gratuliert haben, besonders die europäischen Spieler. Rory McIlroy, der ist praktisch vom Grün runter, hat das erfahren und hat ihn sofort angerufen und hat sich natürlich wahnsinnig gefreut für seinen alten Buddy. Und vielleicht kann er tatsächlich mit dieser neu gefundenen Einfachheit auch jetzt in den nächsten Jahren dann noch so ein bisschen Aufwind erfahren. Mhm. Und das ist unzweifelhaft ein super talentierter Golfer, aber hat sich leider in vielen Jahren weit unter Wert verkauft bisher.
Dieses Einfachheit des Sports wiederentdecken, das klingt so ein bisschen wie Franz Beckenbauer 1990, geht's raus, spielt's Golf, also nicht spielt's Fußball, sondern spielt's Golf. Aber natürlich gar nicht so einfach, denn die hier bereits gehörten Psychologen, die haben ja alle einen Fokus auch darauf gelegt, dass Spieler ihren Kopf einfach freier kriegen, mehr auf ihre Intuition und auch ihr Bauchgefühl achten sollen. Also das so als Schlüssel vielleicht, den man daraus mitnehmen kann. Gleichzeitig, das hast du vorhin ja schon mit in die Diskussion gebracht, wird der Profigolf aber ja auch immer mehr analysiert, immer kleinteiliger. Statistiken hierzu, dazu, fast alle Bereiche des Spiels werden ja mittlerweile mit Statistiken untersucht und man kann alles ja auch nachlesen, kriegt ständig irgendwelche Zahlen vorgelegt. Trägt das jetzt eher zur Beruhigung der Spieler bei? Gibt das mehr Rückhalt, dass man sich dann eben auf Basis dieser Statistiken auch mal auf den Bauch verlassen kann? Oder trägt diese verfügbare Menge an Daten, dass alles wirklich überanalysiert wird, nicht auch bei vielen komplett zur Verunsicherung bei?
Das ist sicher im Einzelfall individuell zu beantworten. Generell ist es so, dass diese Datenflut sehr nützlich sein kann. Also es gibt, Robert Karlsson hatte damit übrigens auch zu tun, der war beim Ryder Cup dafür zuständig, dass praktisch die Ergebnisse des 15th Club als Schnittstelle weiterzuleiten. Also 15th Club, das ist auch ein Performance-Tool, das ist geleitet von Blake Wooster. Und das Ziel ist da, die Anwendung von wirklich intelligenten Daten und Kontextdaten bei Performance-Daten. Und das haben ganz viele Golfspieler schon genutzt. Und das wird auch im Fußball zum Beispiel als Unterstützung rangezogen, wenn man Spielerverpflichtungen anstrebt. Und ganz grundsätzlich ist Blake Wooster da natürlich überblickt ein Meer an Daten, die er den Spielern zur Verfügung stellen kann, sagt aber selbst auch, ganz, ganz unabhängig von den Daten geht es immer darum, dass man Entscheidungen treffen muss. Und er selbst hätte lieber ein Team mit mehreren klugen Entscheidungsfindern als einfach nur irgendwie simple Datennutzung. Da ist er also ganz konkret und sagt, dass nur das bringt natürlich gar nichts. Auch Karlsson sagt, man kann sich von Zahlen leiten lassen, aber es ist natürlich niemals das, worum sich alles drehen darf. Und insofern ist es ganz wichtig, mit dieser Fülle an Daten, und das ist schon, natürlich kann es einen überwältigen, aber es ist natürlich auch wahnsinnig toll, dass du im Prinzip nach einer Runde, die ganze Runde ja schon analysiert, irgendwie auf dem Computer vorfindest als Spieler und sehr genau dann an die Knackpunkte rangehen kannst. Aber auch die Datenanalytiker haben die Aufgabe, damit so umzugehen, dass sie den Spielern die richtige Menge geben an Daten, die auch vor allen Dingen das geben, was den Spielern nützlich sein kann, und das Vertrauen den Spielern geben, mutige Entscheidungen treffen zu können, die schon auf diesen Forschungsergebnissen basieren. Aber da braucht man oft auch eher erfahrene Stimmen. Also die haben zum Beispiel beim Ryder Cup natürlich auf jeden Fall gesagt, wir können niemals mit der Erfahrung der Vice Captains beispielsweise mithalten. Deswegen ist das Zusammenspiel natürlich ganz, ganz wichtig. Aber es macht natürlich schon auch Sinn, dass man weiß, es gibt noch eine andere Perspektive, als es nur die des Golftrainers, der jetzt mit Schwunggedanken kommt. Und ein ganz interessanter Aspekt bei Wooster und bei diesem 15th Club ist tatsächlich, dass ein bisschen wie im Fußball, aber im Golfen eben auch, kann die Weltrangliste auch einen verzerrten Blick einfach wiedergeben. Also beim Fußball wäre es eine Ligatabelle. Wenn zum Beispiel ein Golfer im Playoff gewinnt, bekommt er natürlich wahnsinnig viel mehr Punkte als der Zweitplatzierte. Und der Zweitplatzierte kann aber möglicherweise, nicht immer, dieses Playoff nur verloren haben, weil er einen schlechten Bounce hatte oder irgendwas war, wofür er womöglich gar nichts konnte oder ein bisschen Glück dabei war. Und dann kann man sehr gut einfach die Performance berechnen, die diese Golfer gemacht haben, und kann das dahingehend relativieren, dass der Zweite jetzt in dem Fall gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Und dann muss man auch oft den Spielern sagen, hey, pass mal auf, jetzt bleibt mal ruhig. Jetzt war zwar, wie du es ganz am Anfang schon gesagt hast, das Ergebnis nicht so richtig prickelnd, aber das heißt noch lange nicht, dass die Performance schlecht war. Und deswegen muss man jetzt nicht irgendwie einen Trainer feuern oder einen neuen Caddy haben, sondern ja, es ist so ein bisschen, man muss wirklich tiefer schauen als das Ergebnis und auch vielleicht verhindern, dass man vorschnell reagiert. Sind wir übrigens auch wieder bei der Schuldzuweisung, dass man sagt, okay, es läuft nicht, jetzt brauche ich einen neuen Caddy oder so. Generell ist also wirklich diese ganze Datenanalyse von den ganzen Zahlentypen kommt immer die Einschränkung, das muss angewandt werden, es muss eine Balance gefunden werden zwischen den vorhandenen Daten und dem, was ich dem Spieler zur Verfügung stellen möchte oder was ihm auch wirklich weiterhilft. Weil alles ist natürlich die totale Überflutung.
Das ist klar. Und jeder geht eben mit dieser Überflutung dann auch unterschiedlich um. Menschen und auch Golfer sind nun mal verschieden. Ihre Herangehensweisen auch an ihre Karrieren und den Karriereverlauf natürlich unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir Spieler, wie eben gehört, Fischer, Carlsen, McDowell, die daran erinnert werden müssen, unbekümmerter an den Sport heranzugehen, alles weniger zu theoretisieren, sich vielleicht auch mal mehr einfach auf ihr Talent zu verlassen. Auf der anderen Seite haben wir Spieler, die vielleicht weniger talentiert sind, dieses fehlende Talent daher immer wieder mit akribischer, sehr detailversessene Arbeit dann auch kompensieren wollen, die Statistiken, wie eben gehört, in sich aufsaugen und fernab jeglicher kindlicher Unbekümmertheit fast schon besessen an allen Aspekten ihres Spiels feilen. Bryson DeChambeau zum Beispiel, das ist so einer, der überlässt weder in Sachen Körper und Schläger und schon gar nicht beim Mindgame irgendwas dem Zufall, und über den hören wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Mindgame, unser Oberbegriff in der Sendung heute. Der Weg an die Spitze liegt zwischen den Ohren. Diesen Arbeitstitel haben wir der Sendung gegeben, und wir sind jetzt bei einem Spieler angekommen, der quasi der Gegenentwurf unserer drei eben schon genannten Spieler ist. Er reagiert nicht auf Krisen, er schaltet sie schon im Vorfeld aus, versucht es zumindest, aber das dann auch ganzheitlich. Bryson DeChambeau ist der Mann, über den wir jetzt sprechen, und der reagiert so ein bisschen nach dem Prinzip, ein gesunder Geist begünstigt einen gesunden Körper.
Das ist sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Bryson DeChambeau ist, glaube ich, inzwischen allen in der Szene gut bekannt mit seiner Schirmmütze und vor allen Dingen auch mit seinem unkonventionellen Schwung und seinen Schlägern. Der hat letztendlich einen ganz anderen Weg als viele andere genommen, was überhaupt das nicht mit diesen Dingen, die ich gerade eben erwähnt habe, zu tun hat, sondern einfach damit, dass Bryson DeChambeau, das ist vielleicht der genaue Gegenentwurf zu Oliver Fischer, der war eben genau nie das aufstrebende Jungtalent. Sagt von sich selbst, dass er immer ein Kerl war, der seltsam und einzigartig war im Vergleich zu allen anderen. Und er hat immer gekämpft. Dieses Kämpfen kommt in allem durch, was er so sagt und wie er sich selbst auch aufstellt. Und er hat immer versucht, sein Bestes zu geben. Und Kritik hat ihn auch immer angespornt, und er hat immer gespürt, wenn ich irgendwas gern mache und mich da wirklich dem widme, dann kann ich das auch gut machen. Und insofern war es also gar nicht so ausschlaggebend, dass er nicht dieses Super-Mega-Talent war. Er sagt von sich selbst, dass er im Prinzip immer doppelt so viel trainieren musste oder arbeiten musste generell als andere, um einfach nur gleich gut zu sein, und hat sich immer durchgekämpft und immer seinen eigenen Weg finden müssen. Und dass diesen eigenen Weg, den sieht man ja sowieso schon in seinem Schwung, der ist ja relativ unkonventionell und darauf ausgelegt, eben den Schläger auf einer einzigen Ebene zurückzunehmen, aber das Handgelenk nicht zu knicken. Und den hat Bryson DeChambeau im Prinzip selbst entwickelt mit 15 Jahren zusammen mit seinem Trainer Mike Skye. Und der hat ihm gesagt, lies doch mal das Buch The Golfing Machine von Homer Kelly.
Und das ist schon ein relativ altes Buch, 1969 veröffentlicht worden. Homer Kelly, müssen wir erklären, wer ist das? Das ist ja keiner, der jetzt professionell Golf gespielt hat. Das ist ja eher so ein Autodidakt, oder?
Ja, also eine ganz krasse Vita. Der ist mal in den 20er Jahren durch ganz Amerika gefahren, weil er von Seattle aus nach Australien emigrieren wollte. Dummerweise kam dann der Börsencrash und dann musste er dann doch da bleiben, hat dann als Koch in der Billardhalle gearbeitet und da hat ihm der Besitzer dann das Golfspielen beigebracht. Das ist der Weg zum Golf. Und er hat aber immer schon einfach ganz unkonventionelle Herangehensweisen gehabt, war ein großer Denker auf verschiedensten Bereichen und war während des Zweiten Weltkriegs dann bei Boeing als Dozent in der US Army und hat dann auf Hawaii gelebt, hat irgendeine Methode zur Trennung von Quecksilber von Silber erfunden, war dann später in der Edelmetallfirma, wo das zur Anwendung kam. Also der hat wirklich ganz, ganz krasse Sachen in seinem Leben gemacht und eben auch krasse Sachen gedacht.
Mhm. Und auch in Sachen Golf. Und da hat er mit seiner Theorie dann auch Spuren hinterlassen, vor allen Dingen eben bei Bryson DeChambeau. Was ist diese Theorie von Kelly? Was sagt ja, die aus?
Das ist ganz nett eigentlich. Das hat er selbst auf so einer Driving Range irgendwo so local entwickelt. Er findet, dass jeder menschlich geformte, das ist ein Zitat, Golfer, eine programmierbare Maschine ist. Und dass der Schwung dann aus 24 Grundkomponenten besteht, das geht viel zu weit, das jetzt irgendwie zu analysieren, ist tatsächlich eben auch wie Bryson DeChambeau eben sehr verkopft. Auch er hat dann letztendlich ein Aiming Point Konzept, also ein Zielpunkt Konzept, hat auch natürlich immer gesagt, Golfen ist ganz sicher kein einfaches Spiel und hat sich da in diesem Buch mit diesen ganzen Komponenten seines Power Package, so hat er das genannt, also so das Kraftpaket Golfer umfasst dann praktisch, ja, allein natürlich Rückschwung, Durchschwung, die ganzen Energie aufladen, dann Impact-Sachen und sowas. Das ist alles sehr eigen, aber wie gesagt, sehr kompliziert auch und passt vielleicht genau deswegen auch zu Bryson DeChambeau ein bisschen gut.
Denn der verkompliziert ja auch vieles. Also einfach hat er sich es ja nicht gemacht. Du hast seinen Karriereweg ja schon kurz umrissen. Er musste immer mehr tun als alle anderen. Aber er macht ja auch ganz andere Sachen als andere.
Ja, also der hat da 2 Jahre lang dann rumexperimentiert mit diesem Buch und hat dann seinen, also das weiß ja wirklich fast jeder inzwischen, seinen eigenen Schlägersatz erfunden, den er von Geometrie und Physik inspirieren hat lassen, dass alle Eisen gleich lang sind, also immer 37,5 Inches lang sind, hat so wahnsinnig dicke Griffe, die dicksten, die man da überhaupt kriegt im Handel. Und ja, also das Ganze hat ihn letztendlich natürlich komplett von der Masse getrennt. Er war dann immer ein Außenseiter. Die College-Teams haben irgendwann auch nicht mehr angerufen, weil alle dachten, ja, irgendwie komisch, was der da macht. Und selbst seine Mutter und auch sein Bruder haben ihn immer ermutigt. Er hat aber im Zitat wirklich gesagt, so they thought I was crazy. Also mach schon, Junge, aber bist ja eh verrückt. Und er hat natürlich seinen Crazy Professor-Spitznamen auch nicht umsonst. Und ja.
Ja, läuft ja auch alles bei ihm nach dem Motto, 90% der Informationen, die ich habe, sind geheim und die 10%, die ich rauslasse, die gebe ich dann auch mal so als Denkanstoß für die Konkurrenz mit, vielleicht damit er nicht so weit enteilt, aber das passt dann irgendwie zu diesem Zitat von Jim Flick, der ja gesagt hat, 90% mental und die anderen 10% auch mental und bei Bryson sind eben nur 90% seines Schaffens geheim.
Naja, und die 10 anderen Prozent versteht keiner. Sie, seine so Golfkollegen, die sagen, also wenn ich mich mit dem unterhalte, denke ich kann gar nichts mehr.
Ist aber auch kompliziert. Ich meine, der geht ja auch, ich hatte es ja eingangs auch schon mal gesagt, ganzheitlich an das ganze Thema ran. Ne? Das ist ja, er macht ja Neurochemie, Neurophysik, da ist ja alles irgendwo mit drin.
Ganz genau. Und entsprechend sind auch seine Bezugspersonen dann sehr wissenschaftlich gewählt. Er hat seit 2018 jetzt eine Zusammenarbeit mit NeuroPeak Pro. Das ist ein sogenanntes Brain Performance Center. Diese Namen sind fantastisch. In Michigan. Und der Gründer ist ein Neurowissenschaftler. Das ist Tim Royer. Und der hat dann ein Team um sich, was er beschreibt als Electricians of the Brain Body. Die beraten auch andere Sportler noch. Also sind die Minnesota Vikings dabei. Das sind NBA-Teams dabei. Also das ist jetzt nicht aufs Golfen fokussiert, sondern es geht generell darum, und das ist tatsächlich ein wirklich sehr interessanter Ansatzpunkt und mit Sicherheit auch ein richtiger Ansatzpunkt. Tim Royer sagt, dass jeder im Profisport über Ernährung und Flüssigkeitszufuhr spricht. Das ist natürlich auch beides wichtig. Aber was letztendlich die meiste Energie verschafft, ist die Sauerstoffzufuhr. Und das wird oft vergessen oder zu wenig beachtet. Grob zusammengefasst verbraucht das Gehirn Elektrizität. Und die Sauerstoffzufuhr ist wesentlich wichtig, dass man Stress verarbeiten kann und auch diese Elektrizität generieren kann. Und das autonome Nervensystem ist eben ein System, was reguliert und entscheidet, was wir in jedem Moment entsprechend brauchen. Es gibt zwei Extreme, die er beschreibt. Der eine Zustand ist praktisch der Kampf- oder Fluchtreaktionszustand, wo wir unglaubliche Mengen an elektrischer Strömung verbrauchen. Und der andere Zustand ist der Ruhezustand, Verdauung, Regeneration, Erneuerungszustand. Und vereinfacht gesagt, normalerweise arbeitet das Gehirn in 16 Zyklen pro Sekunde, sagt er. Und das wäre dann dieser zweite Zustand, der Ruhezustand. Und wenn es einen Löwen sieht, also auf den ersten Zustand springt, dann sind es auf einmal 32 Zyklen pro Sekunde und läuft natürlich auf Hochtouren, weil Gefahr im Verzug ist. Und der Schlüssel zu exzellenter Regeneration ist dann in seiner Sicht ein autonomes Nervensystem, das ganz schnell, so schnell wie möglich, in diesen zweiten Status, in diesen Ruhestatus runterschalten kann. Und er sagt eben, die besten Athleten der Welt sind wirklich in der Lage, unabhängig von der Situation, immer in diesem unteren Bereich zu operieren. Und für die ist dann ein 1,5-Meter-Putt immer gleich, egal ob sie jetzt daheim auf dem Übungsgrün stehen oder bei den US Open. Die Elite-Athleten haben alle die Kontrolle über das autonome Nervensystem und das hängt wiederum fundamental mit der Sauerstoffzufuhr zusammen.
Und wie setzt jetzt Bryson diesen Sauerstoffgedanken, den er da hat, im Golfspiel um? Das läuft wahrscheinlich über die Atmung, oder?
Ganz genau. Also er hat auf der einen Seite hat er wirklich so einen Atemgürtel, mit dem er auch sein ganzes Atemverhalten analysiert, weil wirklich 80% der Energie durch Sauerstoff kreiert wird. Und die Umsetzung beim Golf speziell ist, dass er, er versucht, die maximal effizient zu sein, indem er ausatmet, wenn er das Ziel zum letzten Mal anvisiert oder anspricht. Und dann kann er damit mit dieser Ausatmung das Gehirn entspannen. Und dann kann das wiederum die erforderlichen Informationen verarbeiten. Das ist so seine Herangehensweise jetzt auf den Golfsport runtergebrochen.
Also er trainiert seinen Kopf, er trainiert seine Atmung, das Nervensystem, das ist ja dann Mindgame auf noch einer viel höheren Ebene. Aber wenn wir sowieso schon dabei sind, das Nervensystem, das spielt ja auch noch in einem weiteren wichtigen Aspekt seiner Vorbereitung eine Rolle beim dritten wichtigen Impuls, den er setzt. Die neuromuskuläre Forschung, die spielt bei ihm auch noch mit rein.
Ja, es wird jetzt nicht einfacher, liebe Zuhörer.
Da müsst ihr durch.
Ja, da müsst ihr jetzt durch. Ich versuche es so einfach wie möglich zusammenzufassen. Da bleibt natürlich jetzt auch ein bisschen was auf der Strecke, aber das kann man auch gegebenenfalls nachlesen. Er hatte dann auch Berührung mit Chris Como, mit Tigers früherem Schwungtrainer, und die haben dann zusammen in Dallas mit Greg Roskopf gearbeitet. Das ist ein hochinteressanter Mann tatsächlich. Der hat ein MAT gegründet, ein Muscle Activation Techniques Center in Denver. Hat auch mit Peyton Manning und Amy van Dijken-Rowan gearbeitet. Das ist diese Schwimmerin, die nach einer Schulteroperation mal wieder zurückkam und nochmal Goldmedaillen gewonnen hat. Und Roskopf hat im Prinzip 25 Jahre in der NFL gearbeitet und dort eine neuromuskuläre Generalüberholung durchgeführt, so sagt er selbst. Da geht es einfach darum, rauszufinden, wo sind muskuläre Ungleichgewichte und wo beeinträchtigt das die Bewegung des Schlägers auf dem Weg zum Impact. Er legt also den Fokus auf die Stimulation und Verbesserung der Kommunikationswege vom Gehirn aus und will dadurch größere Stabilität und Stärke und vor allem weniger Schmerz und weniger Entzündungen auch haben. Und als kleines Beispiel, was man vielleicht gut nachvollziehen kann, würde ich gerne die Schwimmerin nochmal nennen, weil das mit der Schulter-OP, das war noch während ihres aktiven Wettkampfdaseins. Aber die hatte danach einen sehr, sehr schweren Unfall, einen Quad-Unfall, und man dachte eigentlich, sie wäre danach von der Taille abwärts gelähmt und dass sie nie wieder laufen können würde. Und ein Scan hat dann doch noch enthüllt, dass die Wirbelsäule nicht ganz beschädigt war, also irgendwie noch ein bisschen intakt war teilweise. Und daraufhin sind sie zusammen mit ihrem Ehemann, sind die beiden dann wieder zu Roskopf gegangen. Und der hat sie wirklich dann über muskuläre Stimulation dahin gebracht. Er hat die einfach nur, also eine quasi gelähmt wirkende Frau, gebeten, dass sie ihr Bein in Richtung seiner Hand, also versucht auf seine Hand zu legen, also nach oben zu bewegen. Und sie sollte das einfach nur sich vorstellen und das visualisieren, weil er wollte, dass diese Visualisierung eine Reaktion im Muskel hervorrufen könnte durch Gehirnströme. Und sie hat natürlich selbst nichts gemerkt, aber man hat gesehen, dass der Muskel reagiert auf die Informationen, die der Muskel vom Gehirn bekommen hat. Der Muskel hat also geantwortet auf die Gehirnströme. Und so haben sie dann in einer wirklich zweijährigen Reha sie dahin gekriegt, dass sie zwar eingeschränkt, aber in einer gewissen Art und Weise wieder laufen kann. Und das lässt sich natürlich genauso übertragen auf Abläufe im Golfschwung, wenn du genau weißt, wo kann ich mit Muskelstimulation oder auch einfach nur mit genauer Kenntnis der neuromuskulären Zusammenhänge meinen Körper perfekt einstellen und dadurch eben auch relativ beruhigt auf die Runde gehen.
Und das ist dann letztlich das, wo Bryson DeChambeau ansetzt, wo er sein Mindgame drauf konzentriert. Wie gesagt, jeder Spieler ist eben anders und jeder Spieler erfordert entsprechend auch eine andere Ansprache von Seiten seines Coaches. Und das stellt wiederum die Coaches vor die große und auch schwierige Aufgabe, ja, sich immer wieder individuell auf ihre Spieler einstellen zu müssen. Denn die wirklich guten und gefragten Trainer, die betreuen ja gleich meist mehrere Spieler parallel und jeder braucht dann auch entsprechend eine individuelle Ansprache und muss individuell behandelt, gefördert und unterstützt werden. Und wie gesagt, das stellt Anforderungen an die Coaches selbst. Und über diese Anforderungen sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Jeder Spieler ist anders, das haben wir eben festgestellt bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, wenn es darum geht, ja, sein Mindgame voranzutreiben. Und die Coaches, die mit diesen Spielern zusammenarbeiten, die sind auch gefordert. Sie müssen die große und schwierige Aufgabe bewältigen, jedem Spieler natürlich individuell gerecht werden. Vor allen Dingen dann, wenn sie verschiedene Charaktere zeitgleich betreuen. Und die richtig guten Trainer, wie zum Beispiel Sean Foley, machen das ja. Sean Foley, der betreut Tiger Woods, Justin Rose oder auch Cameron Champ, völlig unterschiedlich. Spieler vom Alter her, aber auch vom Grad ihrer Karriere und natürlich auch von ihrer Klasse. Und er arbeitet auch viel im Nachwuchsbereich. Und eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die er aus seinem bisherigen Wirken als Trainer gezogen hat, ist: Eitelkeiten, persönliche Eitelkeiten des Trainers, die müssen absolut hinten anstehen.
I'm a bit, you know, more of a swing perf, right? I'm a bit of a technical geek in the sense that that's what I enjoy. But how many times do I have a kid come to the range? I'm talking about kids, which is mostly what I teach. And the kid gets up, starts hitting balls, put him on swing cap, put him on track man, see a couple things that can improve. And then at the end of the lesson, he goes, can we look at my putting? I can't make a 5-footer. I'm like, what have I just done for 2 hours? I made something that was already like good, like 1% better, when we're losing rankings in the AJGA because he doesn't know how to aim his putter.
Ja, Desiree, da darf man nicht einfach kommen, ich trainiere gerne Schwünge, ich mache jetzt nur noch Schwungtraining, nur noch die langen Schläge. Man muss wirklich individuell auf den Spieler zugehen.
Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich auch das, was aus meiner Sicht jetzt das Trainerleben auch interessant macht. Ich glaube, es wäre unglaublich öde, wenn du dein Muster irgendwie jedem immer aufdrückst und dich dabei langweilst. Ich glaube, das ist tatsächlich was die guten Trainer auszeichnet, ist, dass die sich auf jeden Schüler, auf jeden Sportler, den sie trainieren, einstellen. Und bei Sean Foley ist es wirklich sehr divers. Wenn du jetzt siehst, wie er mit Justin Rose zusammenarbeitet, da ist es auf einer sehr gleichen Wellenlänge irgendwo. Also Sean Foley sagt manchmal, dass Rosies Golf-IQ ist off the charts und dass er eher von ihm noch was lernen kann. Natürlich gibt er eben mit Sicherheit auch wahnsinnig viel, aber das ist jetzt vielleicht auch wirklich auf einer Ebene. Gar nicht auf einer Ebene ist es natürlich mit Cameron Champ. Da ist er eher der Mentor und der große Bruder und die quatschen über alles Mögliche und er sagt ihm auch, wann er mal das Handy ausschalten soll. Und dass das Großartigste, was er in seiner Trainerbeziehung mit Cameron Champ erreicht hätte, sei, dass der Cameron endlich was isst, wenn er auf dem Golfplatz unterwegs ist. Also das ist wirklich, da ist es dann schon sehr generationentechnisch. Die Zeit mit Tiger ist ja bekannt, die haben sich wieder getrennt, aber das ist natürlich nochmal, Tiger ist immer ein anderes Thema. Aber am besten illustriert, glaube ich, diese Eitelkeit, die man nicht haben darf, die du vorhin angesprochen hast, das Beispiel, dass er unter anderem auch eine Zeit lang mit Siwoo Kim und Danny Willett gearbeitet hat. Und er sagt von den beiden, dass die den jeweils schwächsten und stärksten Griff verkörpern, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und er sagt dann, vor 20 Jahren hätte ein Trainer einen der beiden Jungs zerstört, je nach Philosophie, so ungefähr. Und er versucht aber gar nicht, da irgendwie jemanden in ein Modell reinzupressen, sagt von sich selbst, ich habe keine Methoden, ich habe Prinzipien und ich gucke einfach, was passiert und entwerfe dann einen Blueprint für einen Spieler, der komplett einzigartig ist, also der ganz individuell auf den Spieler zugeschnitten ist. Den Blueprint für Justin Rose hat er über 9 Jahre hinweg entwickelt. Das sind dann einzelne Schwungbestandteile drin. So, ja, der Rückschwung ist jetzt bei dir so wie da und da. Also es ist ganz interessant, wenn man sich das mal anhört. Und der funktioniert natürlich auch nicht immer. Keiner der Spieler versteht genau den ganz klaren Effekt dessen, was er dann beim Trainer auch wirklich lernt, auch mit diesem Blueprint, sondern das geht alles ins Unterbewusstsein rein. Und das ist dann die Kunst.
Und da sitzt es eben dann, das ist eben dieses Mindgame, was wir ja auch schon mehrfach jetzt gehört haben in diesem Podcast, dass sich Sachen einfach verstärken können, dass sie positiv wie negativ sich dann eben auch auswirken.
Ja, negative Auswirkungen ist natürlich ganz krass und das hat in kleinen Teilen sicher jeder von uns. Foley ist ein großer Vertreter der Traumatheorie, wie er es nennt. Das ist auch keine Theorie, das ist einfach Fakt. Er hatte mal einen Schüler, der den Ball immer nach links geschlagen hat und zwar auch nach links schlagen wollte. Und selbst wenn der Schlag auf dem Grün war und dann irgendwie ein bisschen links war, war das irgendwie ganz, ganz schlimm für ihn. Und wenn er rechts in die Bäume reingehauen hat, war es irgendwie okay. Und im Laufe der Zeit haben die dann rausgefunden, dass der mit 12 Jahren mal ein Juniorenturnier verloren hatte, weil er einen Schlüsselschlag in diesem Turnier nach links verzogen hatte und dann natürlich in Schwierigkeiten war. Und damals war das wohl das erste Mal, dass sein Vater ihn angeschrien hat. Jetzt sind wir wieder bei dem 3-Jährigen, der Milch verschüttet hat. Da schließt sich der Kreis. Ja. Und deswegen hat er natürlich das ganz tief abgespeichert, links ist böse, links ist böse. Und deswegen freut er sich, wenn er rechts in die Büsche haut. Und also das ist natürlich ein unglaublich plakatives Beispiel, aber diese Tendenzen sind bei jedem von uns da und es ist auch Aufgabe des Trainers, die rauszufinden und dann eben wieder rauszuarbeiten, weil je mehr wir auf so ein Gefühl reagieren, auf so erlebte Traumata, auf erlebte Momente, die sich eingeprägt haben, desto mehr verstärken wir das die ganze Zeit und aus dieser Spirale musst du raus.
Und da muss der Trainer, du hast es gesagt, das natürlich erstmal rausarbeiten, auch entdecken, was denn da jetzt das Problem sein könnte, warum der eine so agiert und der andere vielleicht so reagiert auf gewisse Dinge, die ihm dann vorgesetzt werden. Und wenn du so viele verschiedene Spieler hast, musst du ja laufend umdenken. Jumar, das ist auch einer, der eine ganze Reihe an Spielern betreut, 6 Spieler auf der European Tour zum Beispiel.
Genau, der hat unter anderem Olesen, Bjerregaard, die beiden Dänen, dann Andrew Johnson, Beef, das ist ja auch zum Beispiel schon mal ein riesen Gegensatz. Ja. Und ist aber super interessant. Ich habe da auch Videos, kann man anschauen, wie er dann auch Beef zum Beispiel mal kurz trainiert, gibt's zu sehen. Und er sagt halt, die sind ja alle fundamental unterschiedliche Spieler und mit jedem musst du anders umgehen. Und das ist so eine Beziehung, Trainer, Schüler aufzubauen, ist einfach sehr zeitintensiv und man kann halt nie sagen, mach das und dann wird alles super sein. Und was für ihn halt wichtig ist oder worauf er immer zurückkommt, er sagt, man braucht beim Golfen eine ganz, ganz tiefe emotionale Intelligenz. Da sind wir jetzt wieder bei Sean Foley und seinem Golf-IQ, das kann man genauso benennen. Das ist das Verständnis für das Golfspiel und was es mit dir machen kann. Und wenn man das nicht hat, ist es einfach wahnsinnig schwierig. Also man muss ja einfach mal sehen, dass Golf eine der Sportarten ist, wo du täglich eher von Versagen begleitet wirst, weil du schlägst 100 Bälle auf der Range und bei vielen Golfern, nicht bei den unkritischen, aber bei vielen Golfern werden 80 davon als Fehlschläge abgespeichert oder so empfunden, weil sie nicht perfekt sind. Und ein anderes Zahlenbeispiel, Tiger, der greatest of all times möglicherweise, gewinnt 80 Turniere. Das ist wahnsinnig und fantastisch und unvergleichlich. Der hat aber über 600 Turniere gespielt. Also selbst auf seinem Wahnsinnslevel hat er noch eine ziemlich schlechte, in Anführungszeichen, Erfolgsquote. Er hat viel Momente, wo er eben nicht gewonnen hat. Und damit muss man umgehen können. Damit muss man mit diesen täglichen, wöchentlichen, immer wiederkehrenden Niederlagen muss man umgehen können und sich selbst eine gute Basis hinstellen, sich selbst gut kennen und einfach auch mit den Variablen gut zurechtkommen, die du im Golfen hast, weil das ist...
Ja, zum einen die Statistiken natürlich, die man dann immer wieder kriegt, aber eben auch sonst noch, ja, Variablen, führ doch nochmal aus, hab dich eben unterbrochen, da kommt ja noch mehr dazu.
Nee, also Statistiken ist das eine, das hatten wir vorhin schon gesprochen und dann geht's natürlich drum, wir sind auf dem Platz und haben eben nicht mehr jetzt die Range-Bedingungen, wir haben jetzt Wetter, wir haben Temperatur, wir haben Wind, das sind alles Effekte, die man falsch einschätzen kann. Manchmal liegt ja auch einfach die Pin-Position nicht so dolle und es gibt wahnsinnig viele Faktoren und manchmal ist dann gerade weil es ja auch ein Fernsehsport ist und vieles übertragen wird, dass dann eine falsche Entscheidung getroffen wird und du dastehst wie so ein kompletter Idiot. Da fällt mir als Szene übrigens wieder das Masters ein und das 12. Loch, ich sage es nicht mit wem. Aber ja. Das ist ja, ne, aber auch das kommt ja irgendwo her. Also, weil Jordan Spieth, jetzt sage ich es doch, ist eben kein kompletter Idiot. Aber das soll eben illustrieren, dass Golf ist eine Sportart, die ganz wahnsinnig unbarmherzig dich bloßstellen kann, weil du auch kein Team hast, hinter dem du dich verstecken kannst. Ein Fußballer wird niemals so eine schlechte Performance auf Top-Level verströmen wie ein Golfer, weil selbst wenn Ronaldo einen furchtbaren Tag hat, ist da immer noch ein Team um ihn drumherum und dann fällt er nicht so auf. Aber ein Golfer ist da alleine im Spotlight und das muss man schon hinbekommen. Das muss man wirklich, man muss mit sich selbst da umgehen können und man muss mit der Situation umgehen können. Und dann komme ich jetzt wieder zu Rory McIlroy und man muss sich dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, ich will einfach der beste Golfer sein, der ich sein kann und nicht sich sehr viele Resultatziele setzen, die möglicherweise eh nicht zu erreichen sind. Und dann, nur dann kriegst du eine Zufriedenheit mit dir selbst.
Jetzt sind ja die beiden von uns genannten Trainertypen Foley und auch Ma ja relativ moderne Trainer, die natürlich auch moderne Methoden dann anwenden, sich auch auf die Gegebenheiten heute dann einstellen können. Lass uns nochmal auf eine Trainerlegende gucken, die ja schon ein paar Jährchen zurückliegt mit ihrer großen Zeit. Bob Torrence, der Vater von Sam Torrence, Trainer auch von Patrick Harrington, große Erfolge gehabt, aber vom Ansatz her natürlich ein bisschen anders unterwegs.
Ja gut, also da vergessen wir mal alles, was jetzt mit modernster Datenanalyse zu tun hat. Da vergessen wir alle biomechanischen Analysewege oder Trackmans oder sonst irgendwas. Torrence ist wirklich eine Trainerlegende, ist inzwischen verstorben leider und von ihm sprechen alle betroffenen Personen nur in höchsten Tönen und er war wirklich jemand, der so diesen Röntgenblick hatte. Der hat den Spieler angeguckt und da irgendwie in den Spieler reingeguckt, wie auch immer er das genau gemacht hat, und hat genau die feinsten Nuancen erkennen können, wo man den Schwung irgendwie anders gestalten muss und war da letztendlich genauso effektiv in seiner Arbeit wie heutzutage die moderne Technik. Das ist allerdings natürlich eine Gabe, die sehr wenige nur haben. Bisschen konkreter gesagt ist der Ansatz auch ein anderer gewesen. Sam Torrence hat es beschrieben, der ja von seinem Vater trainiert wurde. Und der sagt eben, wenn ich zu Hause war, habe ich trainiert und die Arbeit gemacht und alles aufgestellt. Wenn ich zum Turnier gegangen bin, bin ich dorthin gegangen, um zu spielen. Ich habe zum Einspielen ein paar Schläge gemacht, vielleicht 20 Schläge gemacht. Dann bin ich auf die Runde gegangen und wenn ich fertig war, bin ich auch direkt wieder, nicht nach Hause, aber wohin auch immer, also ins Hotel gegangen. Ich war dann im Kino oder auf dem Zimmer oder was auch immer. Und wenn man aber den ganzen Nachmittag Bälle auf der Range klopft, ist das nur eine Zeitverschwendung. Das ist eine provokante These, weil es durchaus viele Spieler gibt, die das sehr, sehr gerne machen, dass man nach der Runde direkt auf die Range geht und natürlich sagt, okay, irgendwie war jetzt heute diese und diese Komponente nicht so ganz perfekt, die muss ich mir raustrainieren. Sam Torrence sagt aber, wenn du einen Fehler im Schwung hast, dann wirst du ihn damit nur verstärken, weil den musst du praktisch zu Hause trainieren und im Rahmen eines Turniers da irgendein Ei da irgendwie rauszukriegen, ist ganz, ganz schwierig. Und wenn man dann sich noch zusätzlich abhängig macht von einem Coach, wie um Himmels Willen kann man dann unter Druck auf dem Platz spielen, weil da bist du ja dann ganz alleine. Und das ist jetzt durchaus auch ein Aspekt, der da mit reinspielt. Eine gewisse Eigenständigkeit und Selbstständigkeit brauchst du natürlich dann bei aller Trainerfülle, die es gibt und bei allen Ratschlägen, die man sich auch sinnvollerweise holen sollte. Torrence war da ganz klar, natürlich auch ein bisschen oldschool, aber sagt halt, meine Güte, da bist du dann draußen, bist du alleine und dann musst du es auch alleine machen. Und trainiert wird zu Hause.
Und zwischendurch gerne auch mal was anderes machen, um den Kopf frei zu kriegen. Also von daher doch dann irgendwo schon wieder mit richtig kleinen, modernen Anwandlungen der Bob Torrence damals.
Na, nichts ist nur traditionell und er wäre, glaube ich, niemals so ein toller Trainer geworden, wenn er natürlich nicht auch ein unglaubliches Gespür für diese Sportart gehabt hätte. Patrick Harrington in dieser Wahnsinnsphase mit den 2 Major-Gewinnen zu coachen, war sicher eine absolut interessante Aufgabe. Ja. Aber du siehst eben, dass da natürlich auch einen Generationenunterschied gibt, weil Torrence hatte auch einfach diese Daten nicht zur Verfügung. Insofern ist es nur bedingt anwendbar auf den heutigen jungen Profigolfer, der natürlich einfach mit diesem Ganzen drumherum aufwächst und das ist nun wahrlich auch nicht alles schlecht.
Es gibt aber auch noch einen weiteren Typen an Spieler, den wir noch nicht abgedeckt haben mit unserer kleinen Analyse. Also nicht den, der reagiert auf Krisen durch Psychologenhilfe, nicht der, der vorausplant. kein Bryson DeChambeau, sondern es gibt noch einen Spieler, der braucht das alles gar nicht. Der macht das aus sich selbst. Ein Spielertyp, obwohl ich glaube, der Spieler, über den wir da noch kurz sprechen müssen, der ist da relativ unique. Das ist eine relativ kleine Gruppe. Ian Poulter. Ich brauche keine Psychologen.
Genau, das ist eine Single-Man-Group mit Ian Poulter, The Postman. Vielleicht hat es damit was zu tun. Nein, Ian Poulter ist ein Paradebeispiel. Jetzt fand Sam Torrance, der hat das eben erwähnt in diesem Buch von Thomas Björn und beschreibt das ganz wunderbar und sagt halt, ich finde es auch ganz großartig, eben weil man draußen alleine ist. Ian Poulter hat wohl wirklich wörtlich auf die Frage geantwortet, warum er dann keinen Sportpsychologen beschäftigen würde. Why would I pay someone to tell me how good I am when I know how good I am?
Also
diese mentale Verfassung hätte natürlich jeder gerne.
Ein riesiges Selbstvertrauen, eine breite Brust, auf der man natürlich dann auch ordentlich drauf rumklopfen kann, macht Ian Poulter ja zur Genüge. Wir kennen alle seine Signature-Geste. Aber was man vielleicht dann auch noch kritisch einwerfen kann, er könnte noch viel größer sein vielleicht, wenn er psychologische Hilfe hätte.
Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, eigentlich für eine eigene Sendung. Warum funktioniert Ian Poulter nur beim Ryder Cup und eigentlich nicht so gut, zumindest nicht konstant bei Einzelturnieren? Das, wie gesagt, das ist, glaube ich, Stoff für ganz lange Unterhaltungen noch. Es bleibt trotzdem bestehen, dass er natürlich wirklich, also ich würde kein Sportpsychologe von Ian Poulter sein wollen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er wirklich bereit ist, da zu viel Einfluss überhaupt zuzulassen. Der macht seinen Weg und der ist eine Ryder Cup Legende und alles andere ist, glaube ich, einfach zweitrangig.
Diese Position wird ja auch nie ausgeschrieben werden, wenn sein Zitat weiterhin Gültigkeit hat, von daher brauchen wir uns da zumindest jetzt auch keine Gedanken drüber zu machen, aber das Thema Poulter, das wird uns sicherlich irgendwann nochmal wieder hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de beschäftigen. Ein ganz eigener Ansatz, um oben in der Weltspitze mitzumischen. Und auch wenn er noch kein Major gewonnen hat, Ryder Cups hat er ohne Ende und große Erfolge natürlich auch gefeiert. Und nicht alles ist nur an Ergebnissen und an Platzierungen und an Pokalen zu messen. Ich glaube, das ist deutlich geworden heute hier bei uns in der Sendung, das Mindgame betreffend. Wir kühlen unser Mind jetzt erstmal nach dieser langen Unterhaltung über dieses doch recht schwierige Thema, aber ich hoffe, wir haben es euch einigermaßen verständlich dargebracht. Wenn es euch gefällt, kleine Rezension bei iTunes, eine Bewertung, da würden wir uns sehr drüber freuen und freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann zu einem anderen Thema aus dem Golfsport, bis die Aktualität wieder mit Spielen auf dem Rasen euch hier dann auch empfängt, werden wir euch anderweitig die Zeit vertreiben mit Hintergründen aus der Golfwelt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und dir, Desiree, vielen Dank für deinen Input.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de